Wieso, weshalb, Werbung? Das ist heute die Frage im Spiel. Selber muss ran im Werbungsquiz. Außerdem reden wir über eine Dating-Show bei RTL+.
Genau, wir reden über die zweite Staffel Princess Charming und alles, was in den letzten paar Folgen so passiert ist. Und eins kann ich schon mal verraten, Dennis und ich sind nicht ganz einer Meinung und es wird zum Teil auch handgreiflich.
Außerdem reden wir natürlich auch über zwei Casts. Einmal zu I, The One, Reality Stars and Love kommen wir, und zu den Rollschuh-Promis von RTL 2. Alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem neuen Freitag, an diesem schönen Freitag. Denn wir haben heute eine Rückkehr zu feiern. Sie war zwar schon öfter da, tatsächlich glaube ich am meisten in diesem Podcast, aber trotzdem ist es immer wieder schön, wenn sie wieder da ist. Hier ist Selma.
Hi, ja, mir kommt es halt auch vor, als wäre ich 5 Jahre nicht mehr hier gewesen, aber ja, es wurde mal wieder Zeit, würde ich sagen.
Du warst zuletzt im Sommer-Special zu Gast, ne? Im Sommerfest haben wir dich gesehen.
Ja, und danach habe ich ein paar Wochen in einer Einrichtung verbracht, weil mir die Sonne nicht so gut getan hat. Und jetzt bin ich wieder da.
Du warst am Ballermann, glaube ich, auch wegen Laila vor allem so.
Ich habe das Lied mitgeschrieben. Das ist tatsächlich,
ich weiß, du
auch
bist DJ
Lied.
Schürze.
Ja, das bin ich.
Du hast ja auch ein paar Tweets so darüber geschrieben in letzter Zeit und deswegen, ich weiß nicht, ob wir das Fass aufmachen wollen, aber ich glaube, es ist so ein bisschen Vorbote dessen, dass es heute, glaube ich, eine sehr konfrontative Sendung wird. Habe ich so ein Gefühl.
Ja, das habe ich auch ein Gefühl.
Wir kommen jetzt über Laila zu Princess Charming nämlich. Ja. Princess Charming haben wir zuletzt besprochen im Sommerfest. Wir haben danach nochmal darüber gesprochen und haben jetzt aktuell 3 Folgen zu besprechen, 5, 6 und 7. Und das sind auch eigentlich ganz interessante Folgen, vor allem die Folge 5, denn da gab es ja einen kleinen Aufschrei, fast schon einen kleinen Shitstorm, würde ich fast dann sagen. Mhm. Du warst sozusagen ganz vorne im Sturm dabei und hast mit Scheiße geworfen, deswegen gebe ich dir gleich die Chance, dich hierzu zu äußern. Wir gehen aber nochmal chronologisch durch. Oder wollen wir chronologisch durch? Ich glaube, wir wollen sofort zum Konflikt kommen.
Ja, wir kommen einfach sofort zum Konflikt.
Ja, okay. Also, es gab folgende Situation. Es gab eine Party mit wilder Tanz-Action, habe ich mir aufgeschrieben. Ne, wie es immer so ist, da sitzen dann Leute auf dem Stuhl und Leute tanzen drumherum. Und in diesem Fall saß die Jasmin Amelia, glaube ich, auf dem Stuhl. Jasmin Amelia, die haben wir so ein bisschen immer kennengelernt als die ESO-Tante da drin. Und Princess Hannah, ne, Princess Charming, hat alles dafür getan, um Jasmin Amelia endlich mal ein bisschen näher zu kommen, weil bisher hatten die noch nicht so viel Kontakt zu diesem Zeitpunkt. Und man muss auch zur Hintergrundgeschichte sagen, dass es in der vergangenen Folge ein Gespräch gab, darüber haben wir auch schon geredet, als wir zuletzt über Princess Charming gesprochen haben, dass Jasmin Amelia der Hannah gegenüber gesagt hat oder irgendwie gestanden hat, dass sie ein gewisses Trauma hat, was das Küssen angeht, denn sie wurde im Kindergarten anscheinend von Jungs immer gejagt und irgendwie gezwungen zu küssen. Und seitdem passt sie sehr gut auf, wen sie küsst, wie sie küsst, wann sie küsst. Sie ist einfach nicht so selbstbewusst oder ist einfach nicht so, ihr ist es nicht so recht, so schnell zu küssen zu kommen.
Also sie hat eine richtige Kussphobie entwickelt.
Genau, so kann man es auch sagen. Also das ist die Hintergrundgeschichte und jetzt ist es eben so, bei dieser wilden Tanz-Action hat Hannah dann versucht, so glaube ich war auch ihre Erklärung, sie so ein bisschen, weiß ich nicht, zu bespaßen und halt irgendwie aus der Reserve zu locken, weil die beiden eben noch nicht so nah waren und dann innerhalb dieses Tanzes, also innerhalb dieser ausgelassenen Stimmung, hat sie ihr sozusagen einen Kuss auch aufgedrückt. Das ja, war dann schon in dem Moment auch einigermaßen unangenehm, weil ne, sie hat jetzt in dem Moment nicht so gewirkt, als wäre es irgendwie so ein Spaß für sie und hat so ein bisschen auch zurückgezogen, hat danach zwar gelächelt schon, aber man hat schon gemerkt, dass es ihr jetzt nicht so recht war und das wurde dann danach auch nochmal diskutiert unter den Frauen, als Jasmin Amelia das auch angesprochen hat, da hat glaube ich Paula und Caro haben was gesagt, ne, dazu, die haben gesagt, sie stehen grundsätzlich hinter ihr, glauben aber auch nicht, dass Hannah was Böses im Sinn hatte. Dann hat sich ja die Princess zurückgezogen zu ihrer Beratung vor der Entscheidung und hat dann auch nochmal, glaube ich, da gesagt, dass sie kein Unwohlsein auslösen wollte bei ihr. Amelia hat daraufhin, als sie weitergekommen ist, gesagt, es gibt einiges, was wir noch besprechen sollten. Das war jetzt mal die große Debatte oder der Zwischenfall in dieser Folge. Ja, was hast du gedacht, als du die Szene gesehen hast? Weil, ne, das baut jetzt alles aufeinander auf. Da gibt es noch mehrere Szenen in den nächsten Folgen. Aber was war dein erster Eindruck von der Szene hier?
Es war sehr unangenehm, weil wir ja alle wirklich in der Folge davor gesehen haben und auch gehört haben, was Jasmin Amelia erzählt hat und ihre Erfahrungen geschildert hat. Da ist halt nicht allzu viel Zeit vergangen zwischen den beiden Situationen, weswegen das für mich auch als Zuschauerin extrem, ja, also super beklemmt war, weil man natürlich auch Jasmin Amelia direkt angesehen hat, dass es ihr damit nicht gut ging. Und ich will keinesfalls irgendeine Absicht oder so unterstellen, aber ich weiß nicht, wie man das so schnell vergessen kann. Wenn einem jemand sowas anvertraut, dass er eine Kussphobie hat und dass er das eigentlich nicht möchte und nicht mag, jedenfalls nicht so schnell, und wenn man jemanden noch nicht so gut kennengelernt hat, und dann der Person so einen Kuss aufzudrücken und dann auch noch vor allem in so einer Situation, in der du halt nicht weg kannst, also das ist nochmal so eine Sache für sich, ne? Das eine ist ja, jemanden gegen seinen Willen küssen. Das ist sowieso eine Situation, aus der man nicht so gut rauskommt. Und zweitens passiert das halt auch noch vor allen anderen Teilnehmerinnen. Ich weiß nicht, es war einfach eine sehr, sehr unschöne Aktion. Und ich finde, wie das dann auch noch vor der Produktion gehandelt wurde und auch von der Princess selbst und auch von den anderen, ich weiß nicht, das war für mich alles so ein bisschen komisch. Ich will da keinesfalls jemandem jetzt eine Schuld geben oder so, aber ich finde, man hätte das schon so ein bisschen besser aufarbeiten können.
Aber was meinst du konkret mit dem Umgang? Weil wir haben ja quasi eine Reaktion gehabt von den Kandidatinnen. Wir haben ja dann auch eine Entschuldigung noch in derselben Folge von der Princess gehabt. Ja. Ich habe das Ganze nicht bei Social Media verfolgt und so, ob es da irgendwie aufgegriffen wurde, weil ich die Folge erst im Nachhinein quasi gesehen habe, nicht in der Woche, in der es passiert ist. Aber was meinst du konkret mit der Reaktion, die dir nicht gefallen hat?
Ich fange mal an bei den anderen Kandidatinnen. Also diese Situation, die du eben auch beschrieben hattest, wo dann Caro und Paula was gesagt haben, das war alles irgendwie so super schnell und das war auch sehr darauf bedacht, jetzt irgendwie nicht so eine große Sache daraus zu machen. Jasmin Amelia hat gesagt, ja, vielleicht muss ich daraus auch lernen, vielleicht bringt mir das ja was für meine persönliche Entwicklung. Also so eine Art hat sie es halt gesagt. Und ich habe das Gefühl, das waren nicht wirklich ihre Gedanken in dem Moment, sondern sie wollte einfach jetzt nicht die Aufmerksamkeit auf sich lenken und wollte daraus jetzt echt nicht so eine Riesensache machen, sondern das alles so ein bisschen unter den Teppich kehren. Und auf der anderen Seite hatten wir zwar Hannas Entschuldigung, aber dann hat sie in so einer Interviewsituation auch nochmal gesagt, dass sie froh ist, dass das jetzt für sie nicht so komisch ist. So, sie hat das halt alles wieder auf sich bezogen und nicht auf Jasmin Amelia. Und das finde ich bei Hannah generell so ein bisschen schwierig, weil ich das Gefühl habe, dass es ganz oft einfach nur darum geht, was das mit ihr macht, wie es ihr damit geht, dass es ihre Gefühle irgendwie nicht durcheinander bringt und weniger darum, was es irgendwie mit ihm gegenüber macht. Und das ist das, was mir jetzt speziell bei den Leuten, die mitgewirkt haben, nicht passt. Und auf der anderen Seite haben wir auch noch die Produktion, die nicht wirklich den Raum gegeben hat, dass man darüber spricht, dass man sagt, warum das nicht in Ordnung war, sondern man hat, glaube ich, den beiden einfach so 30 Sekunden dann in der nächsten Folge gegeben, wo die so zu zweit waren und hinten waren noch die anderen alle so 3 Meter entfernt und dann haben die ganz kurz darüber gequatscht und alles war wieder super und dann gab es auch noch so eine komplett bekloppte Bauchbinde bei Jasmin Amelia in so einer Interviewsituation von wegen, Küssen ist bei ihr jetzt in Ordnung. So, nein, ist es nicht. Sie wurde gegen ihren Willen geküsst, das war für sie wieder eine traumatische Erfahrung und ihr kehrt das alles so unter den Teppich. Und in den sozialen Netzwerken wurde das auch so gut wie gar nicht aufgegriffen, sondern erst als wirklich alle Rambazamba gemacht haben da in den Kommentaren. Die haben versucht, wieder mit ihrem Vulva-Talk irgendwas zu machen. Da kam ein Vulva-Post, der zweite Vulva-Post, dann wurde der gelöscht, dann kam der nochmal in einer überarbeiteten Form. Und alle so, hä, was ist denn los mit euch? Könnt ihr mal vielleicht darüber sprechen, was da passiert ist in dieser Folge und nicht ständig über Vulven? So, okay, wir haben es verstanden, aber können wir jetzt vielleicht mal über die wesentlichen Dinge sprechen? Und erst dann gab es, glaube ich, ich weiß nicht, so ein Post mit einer Slide oder mehreren Slides, wo das kurz aufgegriffen wurde, wo gesagt wurde, dass man das nicht in Ordnung findet, Übergriffigkeit geht nicht, bla bla bla, aber ich weiß nicht, ich fand das alles so ein bisschen wischiwaschi dann letztendlich.
Also was ich für ein Problem damit habe, ist schon, sage ich mal, die Ausgangsthese, dass du sagst und dass viele andere auch sagen, man hat ihr angemerkt, dass sie, also in dem Moment, habe ich ja auch gerade schon erklärt, hat man schon gemerkt, dass es ihr unwohl ist, aber der Umgang damit, ich habe nicht das Gefühl, dass man in der Lage ist zu sagen, sie hätte das irgendwie gerne anders aufgeklärt haben wollen, sie hätte da anders gerne drüber reden wollen, weil es gab die Situation, wo drüber geredet wurde, sie hat halt buchstäblich gesagt, sie hat nicht damit gerechnet, dass sie mich auf den Mund küsst. Und ich will nicht, dass ihr falsch von Hannah denkt. Vielleicht muss ich verstehen, dass Knutschen nicht so schlimm ist.
Hättest du das nicht auch genauso gesagt, selbst wenn dir richtig, wenn dir das richtig, richtig unangenehm gewesen wäre und wenn du dich richtig scheiße gefühlt hättest, weil du halt vor den Kameras sitzt, da hätte ich jetzt auch nicht gesagt, oh, Hannah ist der schlimmste Mensch der Welt und das war halt alles gegen meinen Willen, bla bla bla. Es geht halt nicht jeder gleich mit sowas um. Das muss man halt erstmal für sich verarbeiten.
Also hast du zum Beispiel das Social Media von Jasmin Amelia beobachtet, wo sie gesagt hat, ich hätte gerne was anderes gesagt oder dass sie unzufrieden ist mit ihrer eigenen Reaktion oder dass sie
die
das Gefühl hat, sie wurde falsch
gehalten. So wie ich das mitbekommen habe, ich war mehrfach auf ihrem Profil, um zu sehen, ob da etwas kam, aber ich glaube, die hat einfach, ich weiß nicht, vielleicht wurde ihr das alles zu viel, aber ich habe da jetzt nicht mitbekommen, dass sie sich überhaupt geäußert hat.
Ich habe das Gefühl, man regt sich so ein bisschen im Namen von ihr auf, aber sie, alles, was wir von ihr hören, auch in den nächsten Folgen, wo sie dann Zeit hatte, das Ganze zu reflektieren und so, da kommt doch nicht viel. Also da kam nie wirklich eine Ansage an sie oder immer hieß es, das war nicht so schlimm, wir haben es jetzt geklärt und es war gut, dass wir es besprochen haben. Und sie ist ja immer noch drin in der Sendung, ne? Also sie ist ja wirklich auch interessiert
ja,
an ihr. Das heißt, das hat sie jetzt nicht abgeschreckt.
Siehst du ihre Blicke? Sie sieht absolut nicht interessiert an Hannah aus.
Ja, aber dann soll sie doch gehen. Also ich meine, was hält sie davon ab? Es gab ja
weiß
Kandidatinnen schon, die gegangen sind.
Aber man merkt ihr an, dass sie Hannah nicht geil findet.
Dafür gibt's doch gar keine Anhaltspunkte.
Du musst doch mal gucken, wie die reagiert, wenn Hannah irgendwas sagt. Auch bei der Entscheidung. Ey, komm, da fehlt nur noch das offensichtliche Augenverdrehen. Also ich weiß
aber
nicht.
Aber das ist
für
doch
mich,
Quatsch.
Für mich stimmen da einfach diese Vibes nicht zwischen den beiden. Und keine Ahnung, vielleicht, ja, wenn ich in ihrem Namen spreche, wenn es ihr nicht so ging, wie ich das hier gerade schildere, dann tut's mir leid. Das will ich keinesfalls irgendwie in ihrem Namen über etwas sprechen oder halt ne, ihr erklären, was sie gefühlt hat oder was sie fühlen müsste. Aber wäre ich an ihrer Stelle gewesen, wäre mir das halt absolut nicht nach so einer 30-sekündigen Unterhaltung wieder, also da wäre nicht wieder alles gut gewesen. Weil das ist einfach übergriffig gewesen, vor allem mit dem Gedanken, dass ich ihr das am Abend davor erzählt habe, dass ich sowas nicht will. Weil guck mal, vor Jasmin Amelia waren mehrere Frauen auf diesem Stuhl und Hannah hat keine einzige von ihnen geküsst. Sie hat an ihren, keine Ahnung, sie hat an ihnen rumgeschnüffelt, an ihren Hals rumgeleckt, was auch immer. Aber keine einzige wurde auf den Mund geküsst. Sondern ausgerechnet die Person, die ihr am Abend vorher erzählt, dass sie eine Kussphobie hat und dass sie nicht gerne auf den Mund geküsst wird. Das kann doch nicht in Ordnung sein.
Total, ich verstehe das natürlich. Aber ganz ehrlich, als ich hier saß, ich glaube mit Nathalie, als wir darüber gesprochen haben, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, mit Anni, und wir haben über die Szene gesprochen, als sie das der Princess gesagt hat, da haben wir es auch jetzt nicht, wir haben es nicht lächerlich gemacht, sondern wir haben auch gesagt, sie hatte halt so einen Zwischenfall im Kindergarten und ne, da wurde sie von Jungs verfolgt und seitdem ist ihr Küssen nicht so recht. Dass es wirklich so extrem ist, das habe ich in diesem Gespräch nicht wahrgenommen und vielleicht ging es ihr eben ähnlich. Und ich habe ja letztes Mal gesagt, als wir hier über Princess Charming gesprochen haben, dass mir Hannah alles andere als sympathisch ist. Aber deswegen finde ich es trotzdem ein bisschen zu hart, wie man hier mit ihr ins Gericht geht. Weil ich habe das auch aus diesem Gespräch nicht so rausgelesen, dass es eine Phobie ist, die wirklich so
sie
extrem ist.
Ja gut, aber sie, ich meine, wenn jemand sagt, ich habe eine Phobie, dann ist es nicht, weißt du, dann liegt es nicht bei mir einzuschätzen, wie krass diese Phobie ist, sondern ich habe das zu akzeptieren. Ich weiß, es ist eine Phobie, ich weiß nicht, wie stark die ist. Also mache ich gar nichts, dass es irgendwie triggern könnte.
In der idealen Welt wäre es so, aber ich habe es ehrlich gesagt eben auch nicht so aufgefasst, dass es ein absolutes Tabu ist, was ihr so unfassbar unangenehm ist, sondern als was, was sie halt nicht so gerne macht. Da ist sie ein anderer Typ als viele anderen und das ist ja auch in Ordnung und muss man trotzdem akzeptieren. Aber deswegen habe ich es auch eben nicht als jetzt eine bewusste Übertretung von dieser Linie, die sie da gezogen hat, gesprochen, sondern als Versuch irgendwie spielerisch mit dieser Situation umzugehen. Aber wie gesagt, das war trotzdem falsch, das sage ich auch ganz klar. Aber wie gesagt, ich fand die Reaktion eigentlich ganz gut. Also eben, ich verstehe nur das nicht, sozusagen die Reaktion, die jetzt kritisiert wird, weil die fand ich verhältnismäßig gut. Wie gesagt, ich kann nicht beurteilen, was das Format online gemacht hat, das habe ich gar nicht verfolgt. Aber im Format finde ich, einigermaßen ordentlich reagiert darauf. Mehrere Chancen gegeben für Jasmin Amelia, was zu sagen. Klar kann man jetzt reininterpretieren. Sie hat vielleicht sich gezwungen gefühlt oder irgendwie in eine Lage gedrängt gefühlt, wo sie dann das sagen müsste. Aber letztendlich gibt es halt dafür keinen Anhaltspunkt. Das können wir nicht beurteilen. Also ich würde mich eben nicht in ihre Schuhe reinversetzen und irgendwie sagen, die hat das ganz anders gemeint. Also sie hat es genau ins Gegenteil dann letztendlich ausgedrückt nach außen. Ich habe für mich entschieden, sie ist noch drin. Sie kämpft weiterhin um die Princess und ist deswegen jetzt mit dieser Situation okay, sie hat es abgehakt und hat ihr jetzt sozusagen verziehen und hat ihr auch was beigebracht in gewisser Weise. Ne? Es gab ja dann wirklich so ein klärendes Gespräch. die Reaktion von Hannah, sagen wir, dahingestellt, wie sie das jetzt auf sich bezieht und so. Das sehe ich auch so, dass sie das in gewissen Punkten macht und dass sie da immer so total banale und langweilige Sachen sagt. So, das finde ich nach wie vor richtig scheiße an ihr. Aber wie gesagt, ich würde jetzt hier weit davon absehen, irgendwie das Format an sich irgendwie, also jetzt nicht zu canceln, ne, aber irgendwie schon zu sagen, dass das Format da einen mega großen Fehler gemacht hat, weil ich finde, sie haben Raum gegeben, hier zu widersprechen und mehr kann man dann auch nicht machen. Man kann ja nicht ihr dann hinschreiben, dass sie sagen soll, dass es jetzt super ein Grenzübertritt war und sie deswegen jetzt auszieht. Sie ist nicht ausgezogen und das sollte man ja auch berücksichtigen in der ganzen Nummer.
Ja, und eine andere Sache, die ich auch noch gerne ansprechen würde, ist, wenn es wirklich so ist, dass es ihr nicht so viel ausgemacht hat und dass es alles geklärt wurde, ich würde mir das für sie wünschen, dass sie das irgendwie nicht nachhaltig dann auch noch beeinflusst hat. Aber ich habe auch ganz oft jetzt auf Instagram so persönliche Beleidigungen gesehen und sogar Morddrohungen oder sowas in Richtung von Hannah. Und das geht halt gar nicht. So egal, was man jetzt davon hält, egal, ob man denkt, das war jetzt ein krasser Grenzübertritt oder nicht. Es geht halt einfach nicht in Ordnung, wie sich manche Menschen in den sozialen Netzwerken verhalten. Und es ist egal, ob man queer ist oder hetero oder was auch immer. Und egal, wie viel einem dieses Thema bedeutet, also dieses ganze Queer-Sein und dann halt auch so Sachen wie Trauma und so weiter und so fort. Es ist egal, wie emotional man wird, aber man sollte nie so emotional werden, dass man dann Leute echt beleidigt oder dass man ja ihnen mit dem Tod droht, weil ganz ehrlich, so ernst sollte man die Sachen dann auch wieder nicht nehmen. Und das habe ich leider sehr, sehr oft gesehen, die Tage. Und es hat mich schon sehr schockiert, weil das ist nicht die Idee dieses Formats.
Auf keinen Fall. Nee, und das wollen wir auch auf keinen Fall unterstützen mit der Diskussion. Ich wollte nur mal auch eine andere Sichtweise zeigen. Ich habe ja auch online, ne, bei @fernsehen für alle bei Instagram deinen Tweet gepostet und da haben ja dir super viele zugestimmt, ne? Also da war es, glaube ich, 90-10 und ich war lange der Einzige, der für die Gegenseite abgestimmt hat. Ja. Aber ne, trotzdem wollte ich es jetzt hier mal sagen. Ich habe das nicht so extrem empfunden. Aber du wirfst dem Format ja noch andere Sachen vor. Nämlich zum Beispiel auch die Besetzung von Subcho, ne? Du bist überhaupt kein Subcho-Fan, glaube ich.
Ja.
Was hast du bei ihr konkret für einen Vorwurf gehabt?
Da waren ein paar Aussagen von Subcho, die absolut nicht in Ordnung gehen, also schon sehr sexistisch. Ich würde die Aussagen ungern zitieren, aber ich habe in den letzten Tagen sehr viele Interviews mit den ehemaligen Teilnehmerinnen geschaut und da bekommt man, glaube ich, auch noch ein anderes Bild von den Leuten als das, was man dann in, keine Ahnung, 60 Minuten Show sieht, wo sehr vieles auch rausgeschnitten wird. Und das, was ich so mitbekommen habe, ist, ja klar, Subcho hat, ne, manche Sachen gesagt, die nicht so schön waren. Sie hat sich das im Nachhinein alles angeschaut und sich die Kritik zu Herzen genommen und arbeitet irgendwie an diesem Verhalten, was super ist. Aber ich tendiere sehr oft dazu, ja, vorschnell irgendwie jemanden zu verurteilen. Und das gefällt mir an mir selbst natürlich nicht. Deswegen möchte ich mich für so Sachen entschuldigen, die ich vielleicht über Subcho gesagt habe. Weil jeder verdient eine zweite Chance. Jeder macht mal Fehler. Jeder sagt mal irgendwas Dummes, wofür er sich dann im Nachhinein auch schämt. Aber ich habe auch mitbekommen, dass sehr, sehr viel rausgeschnitten wurde. Und dass ganz viele, ja, ein bisschen unzufrieden sind mit der Art und Weise, wie sie dargestellt worden sind. Klar ist irgendwie so eine Aussage wie Loch ist Loch super, super beschissen. Aber ich glaube, Subcho, ja, sie ist sich halt der Tatsache bewusst, dass es nicht so cool ist und dass sie das dann auch vielleicht in Zukunft lassen sollte. Mein Urteil würde jetzt nicht so hart ausfallen wie letztes Mal.
Okay, das ist ja schon mal sehr gut. Und wenn man von mir alle Aussagen aus mittlerweile 155 Folgen zusammenschneiden würde, dann würde man auch sehr viele sehr, sehr schnelle und vorschnelle Verurteilungen aneinander schneiden können. Von daher bin ich da kein Stück besser. Aber jetzt nochmal abschließend zu diesem ganzen kontroversen Part bei Princess Charming. Würdest du jetzt sagen, du würdest Princess Charming canceln oder wie würdest du damit umgehen jetzt mit dieser zweiten Staffel, die dir schon nicht so gut gefällt, aber die aber trotzdem noch ja eigentlich ein Format ist, was dir schon am Herzen liegt?
Ja, extrem. Deswegen rege ich mich ja auch so darüber auf, dass man so ein bisschen auch an die Wand fährt gerade. Ich liebe dieses Format und es ist unfassbar wichtig. Aber ich habe das Gefühl, dass RTL einfach wirklich viel zu viel Aufklärung betreiben möchte. Das wurde in Staffel 1 richtig gut gemacht. Und ich glaube, dass die Leute, die jetzt Staffel 2 gucken, auch Staffel 1 gesehen haben. Und wir haben echt über die Anatomie der Vulva und was weiß ich, aller Geschlechtsorgane gesprochen, die es gibt. und über so viele andere wichtige Sachen, dass man meiner Meinung nach in dieser zweiten Staffel vielleicht den Fokus auf etwas anderes hätte legen können und nicht einfach wieder so gezwungene Unterhaltungen, so gezwungene Dates veranstaltet, wo dann alle irgendwie so eine Vulva mit Blumen stecken sollen und dann darüber reden sollen, wie geil sie ihre Vulva finden. Okay, cool, also Body Positivity, I'm all in, so, es ist großartig. Aber können wir vielleicht so ein bisschen was anderes auch mal machen, ne? Ich habe das Gefühl, das ist exakt 1:1 das Gleiche, was wir in Staffel 1 schon gesehen haben, nur halt in weniger unterhaltsam. Und generell ist es in dieser Staffel alles so ein bisschen komisch. Also allein, dass wir so viele freiwillige Aufstiege hatten, da kann irgendwas nicht stimmen, weißt du? Und dann wurde das auch oftmals so dargestellt, als wären die von Hannah weggeschickt worden und gar nicht freiwillig ausgestiegen.
Wer konkret?
Sarah ist freiwillig gegangen, aber es wurde so dargestellt, als hätte Hannah sie nach Hause geschickt. Und bei Tai war das ja genauso gerade. Da hat sie auch gesagt, sie geht freiwillig und dann kam es am Ende so rüber, als hätte Hannah sie weggeschickt.
Also bei mir kam es nicht so rüber, bei Tai speziell. Die hatten davor ein Gespräch, wo eigentlich klar war, und vor allem Tai hat auch eine gewisse Zeit bekommen, wo sie für sich die Reflexion hatte, dass es nicht sozusagen für mehr reicht als eine Freundschaft. Und damit könnte man quasi schon wissen, woran es liegt und dass sie so ein Gespräch hatten, was das dann auch nochmal bestätigt hat. Also für mich kam dieser Auszug nicht so rüber. Aber ansonsten habe ich es jetzt nicht so extrem wahrgenommen, dass es alles an der Princess liegt. Zumindest wurde es auch nicht so begründet im On. Also klar, kann man dann vielleicht wieder mal interpretieren. Aber schwarz auf weiß hat man jetzt, finde ich jetzt nicht, dass es alles an Hannah lag, dass die ihr da weglaufen.
Ja, das glaube ich auch nicht. Also ich finde es halt auch ein bisschen schade für Hannah. Ich glaube, sie hat sich das Ganze auch ein wenig anders vorgestellt. Ich denke, es ist keine schöne Position, in der man dann ist als Princess. Ich denke nach wie vor, dass sie besser als Kandidatin aufgehoben wäre. Und wenn dann auch noch so viele Leute freiwillig gehen, dann, ich glaube, das macht schon was mit einem. Aber nichtsdestotrotz ist die Resonanz aus der Community nicht gut. Also ich bin nicht die Einzige, die so denkt und nicht die Einzige, die denkt, dass Paula und Dora das so ziemlich einzige Highlight in dieser Staffel waren.
Das ist doch jetzt mal ein Punkt, da haben wir nämlich auch eine unterschiedliche Meinung.
Okay, ja, es war klar, dass du immer das Gegenteil von dem
bist. Nein, das stimmt nicht. Nein, das stimmt aber nicht, dass es sozusagen einfach nur so ist. Ich habe nur an diesem Auszug ein Problem und zwar bin ich in dem Moment bei Hannah eher gewesen, also gefühlstechnisch in diesem Gespräch, wo die beiden zu ihr hingehen und sagen, so, wir ziehen jetzt aus, denn wir beide haben jetzt festgestellt, dass wir füreinander mehr Gefühle haben als für dich, so war ja der Grundtenor. Und dann saß Hannah erstmal da und hat aber, finde ich, richtigerweise gesagt, Paula, gestern, wirklich gestern,
ja,
bist du noch zu mir hergekommen und hast mit mir geknutscht und dann das so hinzustellen, als wäre es völlig klar, dass sie jetzt für eine andere Frau mehr Gefühle hat. Völliger Quatsch. Auch Dora fand ich sehr diskutabel, was sie da ein paar Tage lang eben abgezogen hat, weil kann mir kein Mensch erzählen, dass sie da nicht drin geblieben ist, um mit Paula in diesem Haus zu leben, sondern ihr noch eine Chance zu geben, der Hannah. Nein, ihr war es von Anfang an klar, wen sie besser findet.
Ja, natürlich. Ich wäre ja auch nicht rausgegangen, wenn ich dann ohne
ja, aber Paula rausgehen müsste. Dann mach aber nicht auf scheinheilig und sag, ich gebe jetzt eine Chance und natürlich bin ich für Hannah hier. Und so war ja der Grundtenor aller Interviews.
Ja, aber das ist halt das Ding. Du bist ja in diesem Format wegen der Princess. Und das haben ganz viele auch in diesen Interviews erklärt. Die Princess wird auf ein Podest gestellt. Und du musst halt einfach die Princess geil finden und es dir einreden, selbst wenn du es nicht tust. Und ich glaube, das war bei Dora so ein bisschen der Fall. Also da war dieser Zwiespalt, ich finde Paula toll, aber eigentlich muss ich halt Hannah toll finden. Und ich denke, dass es bei Paula auch der Fall war. Paula hat beispielsweise in einem Interview erzählt, dass sie knutscht einfach gerne rum. So egal ob, also ne, es müssen gar keine Gefühle involviert sein. Sie probiert es einfach mal aus, sie macht einfach. Und das hat sie halt auch bei Hannah gemacht. Und Hannah hat sie halt nach diesem Übernachtungsdate nicht mal mit dem Arsch angeguckt. Und die Gespräche waren super unangenehm. Ganz ehrlich, ich an Hannahs Stelle wäre jetzt nicht so krass überrascht, dass Paula jetzt plötzlich geht. Weil da war gar nichts mehr zwischen den beiden. Ja, die haben rumgeknutscht.
Außer am Tag davor.
Hannah hat mit so ziemlich jedem an diesem Abend rumgemacht. Und genauso wie sie rumknutschen darf, um auszuprobieren, darf halt auch Paula rumknutschen, um auszuprobieren, ob sie jetzt doch eher zu Dora möchte oder zu Hannah. Das ist ihr gutes Recht, finde ich.
Ja, aber es ist auch ihr gutes Recht, da jetzt nicht sofort sozusagen, was ja dann ihr vorgeworfen würde, so habe ich ja dann auch gelesen online. Der Vorwurf war, sie hat falsch reagiert, sie hat zu böse reagiert, sie war jetzt noch nicht sofort so super supportive.
Ja, hat sie auch.
Und ganz
das,
ehrlich,
das hat so an ihrem Ego gekratzt.
Das hat nichts mit Ego zu tun.
Natürlich.
Da würde jeder normale Mensch so reagieren. Ey, du hast mit ihr am Tag davor rumgeknutscht und jetzt kommst du zu
und?
Mir.
Ja, und? Nimm das doch nicht so ernst. Das ist ein Dating-Format. Da knutscht jeder mit jedem rum. Ich bitte dich. Letzte Staffel hat Elsa jeden abgeknutscht, der in diesem Whirlpool war.
Ja.
Und niemand war butthurt. So, warum muss jetzt Hannah so eine Riesensache machen daraus? Ihr Ego ist angekratzt, Mann. Das hat man gesehen. Die war auch später noch, als sie dann
auf Tinder
gegangen sind. Nein.
Ich konnte das nachvollziehen. Ich konnte das nachvollziehen.
Du weißt genau, worauf du dich einlässt in so einem Dating-Format. Niemand ist dir was schuldig.
Ja,
und niemand muss
sag das mal Dora und Paula, denen auch völlig klar war, in welches Format sie sich begeben, dass sie da Kandidatinnen sind und ständig dem Druck ausgesetzt sind, die Princess geil zu finden. Natürlich ist es so. Und natürlich ist man dann irgendwie geliefert, wenn man denkt, okay, das ist vielleicht nicht meine perfekte Person, aber dann kann ich nicht die Scheinheilige spielen und kann dann in den ganzen O-Tönen weiterhin behaupten, natürlich bin ich für die Princess hier.
Ja,
nein, bist du nicht.
Ich verstehe das. Irgendwo, das ist einfach, man beliebt sich selbst. Das ist, wenn man Gefühle für jemanden hat und versucht, sich einzureden. Nein, habe ich nicht. Nein, ich mag diese Person nicht. Ich mag eine, keine Ahnung, wildfremde Person, aber doch nicht die. Weil man das Gefühl hat, man muss es irgendwie von sich wegdrücken. Und ich glaube, das ist halt nochmal eine andere Hausnummer, wenn du dann in einer Sendung bist, die von so vielen Leuten geschaut wird, da willst du dich halt nicht direkt zum Clown machen, weißt du? Ich kann es irgendwo verstehen. Ich kann aber auch verstehen, wenn man sagt, dass man das so ein bisschen scheinheilig findet.
Sehr gut. Ich kann nämlich deine Sicht auch verstehen, aber wir sind ja eigentlich nicht so weit voneinander entfernt. Wir sind ja eigentlich nur, also du hebst sozusagen die Spielregeln des Formats hoch und ich auch, aber halt nur an verschiedenen Stellen gefühlt. Ja. Und deswegen sind wir, glaube ich, wirklich nicht so weit entfernt.
Nee, aber ich würde mir halt einfach nur, sorry, dass ich dich hier ganz, ich unterbreche dich gefühlt die ganze Zeit, es tut mir leid.
Alles gut.
Aber ich vergesse halt ständig, was ich sagen will, deswegen muss ich da mal reingrätschen. Ich würde mir halt einfach wünschen für die queere Community, dass man einfach eine Sendung bekommt, die so komplett oberflächlich ist. Also in der einfach nur rumgemacht wird, rumgebumst wird, was auch immer. So wie, keine Ahnung, so Formate.
Aber das ist doch total widersprüchlich.
Nee, guck mal, wir hatten die Aufklärung in Staffel 1. Ne? Es muss nicht immer nur um Aufklärung gehen bei queeren Leuten. Es reicht, weißt du, wir haben überall Aufklärung. Und immer müssen Minderheiten irgendjemanden über irgendetwas aufklären. Lasst uns doch auch mal oberflächlich sein. Klar kann so ein kleines aufklärerisches Element dabei sein, aber es soll nicht 80% oder 90% der Sendezeit einnehmen. Ich kann mir auch eine Doku angucken, um zu erfahren, was Lecktücher sind.
Aber für mich ist dieses Liebesdreieck jetzt Dora, Paula und die Princess ist für mich nichts anderes als etwas, was auch beim Bachelor oder Bachelorette passieren könnte.
Ist es, aber das ist halt wirklich eine ganz, ganz kleine Sache.
So nehme ich es aber nicht wahr. Also für mich ist die Aufklärung noch nicht so nach vorne getreten, als dass es jetzt andere Sachen überschatten würde. Also klar, diese Vulven-Sache ist massiv immer noch präsent, aber wir hatten auch, finde ich, wichtige Aufklärung, habe ich auch hier in der vergangenen Folge schon gesagt, zum Beispiel diese ganze Lecktuch-Sache, ne, mit Katharina.
Ja, aber das weiß jeder queere Mensch gefühlt, also jede queere Frau.
Ja, aber es geht doch um Leute wie mich, die es nicht wissen.
Ja, googelt doch einfach, Mann. Warum müssen wir euch ständig aufklären? Es reicht.
Es ist doch gut, dass es so ist.
Ja, es ist gut und wichtig. Aber ganz viele Sachen, wie gesagt, hatten wir in Staffel 1. Und es kann doch nicht immer nur um Aufklärung gehen, wenn es um Queersein geht. Weißt du, das ist mit jeder anderen Minderheit genauso. Immer muss die Minderheit die anderen aufklären. Und kommt zu nichts anderem. Ich hätte auch lieber meinen Spaß da in der Villa, statt die ganze Zeit über meine Vulva zu reden. Oder über andere, über Lecktücher oder so, um den Heteros zu erklären, was das ist, weil die aus ihrer Bubble nicht rauskommen.
Du da sagst einerseits, du willst was Oberflächliches, aber dann sind ja so Charaktere wie Subjo, die ich mal ganz erfrischend fand, ehrlicherweise,
ja,
so als Fuckboy-ähnliche Person.
Das ist aber wieder Sexismus und das finde ich nicht so geil. Man kann das halt auch ohne sowas haben, was Oberflächliches.
Also du meinst so Leute wie Elsa zum Beispiel, die waren für dich so die richtige Mischung.
Ja, Elsa war ein bisschen zu geheimnisvoll. Es gibt sicherlich Leute, die in mein Schema passen würden, wenn man sie da mal casten würde.
Jessie
ist halt... Ich weiß nicht. Jessie ist halt, wie gesagt, eine Erscheinung, aber irgendwie niemand kommt so richtig zum Ausdruck in dieser Staffel.
Also finde ich gar nicht. Also auch bei Caro finde ich sehr beeindruckend so, wie man sie als Charakter gezeichnet hat. Also die hat auch eine gewisse Entwicklung durchgemacht. Jessie, die bleibt so im Hintergrund, aber ist jetzt gerade in den vergangenen Folgen nochmal so richtig aufgetaut. Dann eine Paula, habe ich auch das Gefühl, die war schon präsent. Die einzige, die sich wirklich meiner Meinung nach beschweren kann, ist Laura.
Ja, auf jeden Fall.
Die dann so einen Satz gesagt bekommt wie, ja, du siehst übrigens echt schön aus im Bikini. bei der Nacht der Rosen, wie das heißt. Das habe ich auch nicht verstanden. Nee. Ich finde jetzt nicht, dass man denen jetzt so irgendwie Sendezeit weggeschnitten hat, die dann aber stattdessen investiert wurde in Sachen, die allen klar sind, finde ich nicht. Also diese Vulven-Sache, da gebe ich dir recht, aber alles andere ist für mich dann schon immer noch wertvoll als jemand, der sich jetzt nicht 24/7 damit beschäftigt.
Ja, und das ist halt auch das Ding, das sollte eigentlich ein Format für queere Menschen sein und nicht für diejenigen, die absolut gar keine Ahnung haben.
Nee, das sehe ich aber wirklich komplett anders, weil letztendlich Bachelor und Bachelorette sind auch für queere Menschen und das ist doch schön, dass man eine große Zielgruppe hat.
Nein, das ist keine Repräsentation. Man will trotzdem noch irgendwo Repräsentation sehen, aber ohne, dass es die ganze Zeit um Aufklärung geht. Das ist das Ding, weil queere Menschen erfahren so wenig Repräsentation und es wird langsam und man denkt sich so, hey, wie cool, da sehe ich jetzt auch mal gleichgeschlechtliche Paare und dann geht's halt die ganze Zeit um irgendeine Aufklärung und das ist letztendlich auch wieder für Heteros.
Finde ich nicht nur, also dieses Ausschließliche, was du da reinbringst, also dass es halt für die einen oder für die anderen sein muss. Es muss ja für beide sein und für mich stimmt die Mischung noch. Ich kann auch verstehen, wenn du sagst, es trifft dir zu sehr ab, aber für mich ist es trotzdem noch eine Mischung. Wir haben diese Rumknutsch-Szenen, wir haben dieses Feiern der eigenen Sexualität und wir haben diese Aufklärung für dumme Leute wie mich anscheinend. Für mich ist es noch die Waage, die in Staffel 1 etabliert wurde, immer noch.
Okay, aber wenn du queere Menschen fragst, dann sagen die höchstwahrscheinlich auch das Gegenteil davon. Also das, was ich so gelesen habe.
Letztendlich kann ich ja nur meine Sichtweise beurteilen und für mich funktioniert die Show noch. Und für mich wäre es falsch, wenn man diese Sendung jetzt nur für queere Menschen ausrichtet.
Nee, das habe ich auch nicht gesagt, aber es muss, wie gesagt, nicht die ganze Zeit um Aufklärung gehen. Man kann sich so viel Informationen, wenn es einen interessiert, im Internet
suchen. Ja, aber das ist doch die falsche Herangehensweise. Es ist doch eben schön, dass es in so einer Unterhaltungssendung stattfindet. Also das ist doch das Niedrigschwellige daran, dass ich eben nicht ins Internet gehen muss auf irgendwelche Aufklärungsseiten oder so. Das ist ja wesentlich langweiliger, als es hier in einer unterhaltsamen Dating-Show serviert zu bekommen. Also ich finde ja genau diese Mischung gut. Das ist ja das Tolle daran, finde ich.
Mich nervt's. Ehrlich gesagt.
Abschließend jetzt noch. Wir haben jetzt noch ein paar Frauen drin, um nochmal jetzt auf diesen Ursprung der Sendung zurückzukehren. Mhm. Also wirklich auf die Liebessuche. Also wir haben jetzt noch dabei nach Folge 7 Jessie, Caro, Amelia und Laura. Wenn du jetzt sagen müsstest, wer am Ende gewinnt, du hast ja schon einen Tipp abgegeben, ne, mit diesem offensichtlichen Jessie-Tipp. Stehst du immer noch dahinter oder sagst du, nee, das wird doch die Caro zum Beispiel?
Nee, ich stehe immer noch bei meinem Tipp, weil es offensichtlich ist, dass Hannah einfach sehr, sehr scharf auf sie ist. Sie hatte zwar ein ziemlich schönes Einzeldate mit Caro, aber danach ist es so ein bisschen eisig geworden. Ich sehe mit Jasmina mir ja auch nicht so ein großes Potenzial und Laura ist halt leider komplett untergegangen. Also das war ja auch dein Tipp damals. Finde ich schade, weil ich glaube, sie hatte durchaus sehr viel Potenzial. Aber die ist halt auch mega still geworden mit der Zeit. Am Anfang war sie noch mega laut. Und dann haben Nathalie und ich die Folge geguckt. Und dann war sie da am Strand mit Hannah und die haben geredet. Und wir haben sie einfach nicht verstanden. Die hat einfach so in sich hineingenuschelt. Und wir dachten so, hey, was ist denn mit Laura passiert? Warum ist sie auf einmal so still? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass sie allzu große Chancen hat. Ich würde, wie gesagt, nach wie vor auf Jessie setzen.
Ja, ist natürlich weiterhin der offensichtliche Tipp.
Ich meine, es ist auch so, sie wird auch am Ende gewinnen.
Also klar, das ist auch am wahrscheinlichsten. Aber ich würde schon sagen, dass Caro noch Chancen hat. Aber sie hat es so deutlich gemacht, Hannah, ne, dass das einfach nicht ihr Typ ist äußerlich.
Ja.
Und das war so unangenehm, finde ich, in diesem Einzeldate, als sie dann ihr gegenüber saß und wirklich gesagt hat, also vom Typ her gar nicht mein Ding, gar nicht mein Ding. Aber charakterlich machst du alles wett und es klang so, als wäre sie die schiefste Bratze, die jemals durch die Welt gewandert ist. aber charakterlich machst du alles wett so. Und das war auch so eine komische Art, das zu betonen und zu framen irgendwie. Ich kann, wie gesagt, immer noch sehr gut verstehen, warum Hannah jetzt nicht die beliebteste Princess aller Zeiten ist, aber ja, Amelia ist drin, weil sie mit ihr schon, finde ich, die besten Gespräche hatte bisher. Also weil bei Jessie und Laura, ehrlicherweise, da ist jetzt außer dieser berühmten sexuellen Anziehung jetzt nicht so viel da.
Ja, aber das Ding ist, ich habe halt wirklich leider Gottes das Gefühl, dass es bei Hannah überwiegend nur darum geht. Also ich habe das jetzt komplett, diese ganzen Dates und die ganzen Gespräche, als relativ oberflächlich eingestuft. Also klar, mit Jasmin Amelia hatte sie ein super schönes Gespräch und so. Aber ich habe echt das Gefühl, dass Hannah 98% der Zeit einfach nur super rattig ist und es genießt, dass da so viele schöne Frauen in dieser Villa sind. Und ich meine, sie hatte so viel Gelegenheit, mit den Frauen zu sprechen, in diesen Situationen, wo die dann alleine waren. Was hat sie stattdessen gemacht? Hat an ihrem Hals geschnüffelt und hat dann rumgemacht mit ihnen. Und das war's. So, sie hat mit ganz vielen Frauen gar keine richtige Unterhaltung geführt, sondern war wirklich nur darauf aus, mit ihnen rumzumachen und auch letztens mit Jessie sich da aufs Bett zu legen und, keine Ahnung, so Trockenvögeln oder so, weiß ich nicht. Das sah alles so ein bisschen sass aus. Ich habe, wie gesagt, leider echt das Gefühl, dass es eher dieses Oberflächliche ist und dass dann auch letztendlich die Person gewinnt, die Hannah am schärfsten findet.
Ja, das habe ich auch am Ende das Gefühl und habe aber gleichzeitig den Eindruck, dass im letzten Jahr es nicht so unterschiedlich war. Also da haben wir auch super viel geknutscht. Da ist es für mich nicht so zu sagen, dass Hannah jetzt die Knutscherin ist und die Irina nicht, sondern ich weiß nicht, da war trotzdem aber natürlich ein bisschen mehr Charakter irgendwie dabei, so, der doch eine Rolle gespielt hat und vor allem auch wirklich das ernsthafte und aufrichtige Gefühl, dass sie wirklich auch nicht nur an einem Typen Frau interessiert ist.
Genau.
Das ist für mich so ein Manko in dieser Staffel, dass man es ganz klar merkt.
Das ist der wesentliche Unterschied. Ja, genau. Sie kann es absolut nicht verstecken, wenn sie jemanden nicht scharf findet.
Okay, wir fanden die Staffel also weiterhin unterhaltsam, würde ich jetzt mal abschließend sagen. Durchaus mit unterschiedlichen Färbungen in der Meinung, dann würde ich es jetzt mal formulieren. Wir sind nicht so furchtbar weit weg, aber sehen oftmals die Dinge dann doch ein bisschen anders oder haben die anders erlebt oder legen vielleicht auch den KandidatInnen die Emotionen anders aus, das vielleicht. Und deswegen, schön, dass wir mal darüber gesprochen haben und hoffentlich zeigen wir auch so ein bisschen die beiden Arten hier in diesem Podcast auf, wie man darüber denken kann, weil es beides ja nicht falsch, sondern beides irgendwie irgendwo legitim hoffentlich. Dann gehen wir weiter, bleiben aber bei RTL Plus, bleiben auch im Dating-Universum, gehen aber dann doch in eine sehr unterschiedliche Richtung und zwar zu Are You The One? Reality Stars in Love. Das geht ab dem 2. August los, also ab Dienstag und beinhaltet mal wieder Reality Stars, die in Love sind. Also 10 Frauen, 10 Männer, die natürlich ihr Perfect Match suchen. Hast du schon den Cast gelesen?
Selbstverständlich nicht.
Selbstverständlich kennst du auch nicht so viele KandidatInnen, nehme ich jetzt mal an.
Ja. Wahrscheinlich.
Aber so ein paar. Wir gehen mal durch. Also ich habe natürlich hier die komplette Klaviatur auch nochmal aufgeschrieben, wo diese Leute teilgenommen haben. Bin gespannt, wen du davon kennst. Also Luisa glaube ich jetzt mal nicht, obwohl die schon eine breite Erfahrung hat. Also Temptation Island, Beauty, The Nerd, Paradise Hotel.
Nee.
Wer dir aber noch was sagen dürfte, ist Ricarda von Love Island damals. Die ist nämlich auch am Start.
Die kenne ich noch.
Die war ja mit Misha damals, ne? So ein Couple damals, wenn ich mich richtig erinnere. Dann hast du... Ich weiß nicht, du hast, glaube ich, nicht in Prominent getrennt reingeschaut, oder? Oder haben wir das zusammen mal geschaut?
Doch, ich glaube, ich habe eine Folge geguckt, ja.
Dann müsstet ihr auch noch Cecilia was sagen.
Ja, aber ich habe kein Gesicht irgendwie vor Augen.
Das war die ehemalige Bachelor-Kandidatin, die mit diesem Glatzkopf da mitgemacht hat, die sich immer so super gestritten haben.
Ja.
Jetzt ist sie hier als Single auf jeden Fall als Frau dabei. Sie hat auch schon Beauty and the Nerd-Erfahrung und eben Prominent getrennt neben ihrer ursprünglichen Bachelor-Herkunft. Dann auch Bachelor-Vergangenheit hat Franziska, die kennen wir als Polizistin, die die schöne Begründung geliefert hat oder die diskutable Begründung, dass sie ihr Land verteidigen will, da kann man sich noch dran erinnern und dann glaube ich rausgeschmissen wurde oder zumindest war das mal irgendwie so eine Diskussion mit Bachelor Dominik, der irgendwie gesagt hat, oder nee, Isi hatte Angst, dass er sie mit seiner Schwester vergleicht, weil die auch Franziska heißt und auch Polizistin ist, so war das Ganze nämlich. Ansonsten noch dabei Isabel, die wir schon kennen aus Are You The One, die jetzt hier quasi befördert wird zur Reality Stars in Love Staffel. Dann eine, die du kennst, weil du auch die Ich bin ein Star Dschungelshow ein bisschen verfolgt hast zumindest. Und zwar Zoe Salome Seib.
Ja, sagt mir was.
Ja, Model, GNTM, ne? Und ja, ja. Kampf der Reality Stars, Prominent und Obdachlos, war sie auch dabei, wie sie aufgeführt hat hier. Die ist dabei, finde ich, mit am überraschendsten, weil sie halt noch nicht in diesem Dating-Kosmos drin war und da für mich jetzt auch nicht so auf den ersten Blick reinpasst, aber deswegen umso spannender. Dann dabei Carina, Beauty and the Nerd, Take Me Out. Anna, die gerade erst bei Ex on the Beach dabei war. Außerdem ja ursprünglich bei Love Island mit Mark ein Couple war und ja, auf den sie auch getroffen ist dann letztendlich bei Ex on the Beach. Dann Selina, die ich mega feiere. Ex on the Beach Staffel 2. Habe ich immer gehofft, dass die mal nochmal zu sehen sein wird. Und Gina, ebenfalls Ex on the Beach. Auch dabei gewesen bei Temptation Island, wo sie mit Mike was hatte. Und Reality Shore. Also, das sind die Frauen. Jetzt kommen wir zu den Männern. Und da ist natürlich ein Name ganz besonders diskutiert worden. Und, glaube ich, auch das meist gelikte Bild bei Instagram. Nämlich dabei, endlich mal wieder, nach langer Abstinenz vom Trash-TV, Calvin Kleinen am Start. Oh
Gott. Boah, Alter, es reicht mit dem. Der ist halt wirklich in jedem zweiten Format.
Ja, aber er ist einfach immer jemand, der abliefert. Also man muss es immer wieder sagen.
Der ist so nervig. Es tut mir leid, aber ich ertrag den nicht.
Nee, er ist nicht nervig, er ist geil. Also hast du bei Promi-Büßen die Stunde der Schande gesehen mit ihm?
Ich habe nur Auszüge daraus gesehen.
Das war geil, weil er halt wirklich drin sitzt und er dann irgendwelche komischen Schlagzeilen kommentieren muss, weil sie natürlich nicht die Rechte für Temptation Island bekommen haben. Hm. Und dann wird ihm halt so vorgeworfen, Calvin geht fremd oder so. Und man denkt sich so, ja, okay, das ist der Markenkern von Calvin. Also ich meine, nur deswegen ist er berühmt und das wirfst du ihm jetzt hier vor. Ich meine, da musste er sich so künstlich rechtfertigen dafür und das war alles super merkwürdig. Und ja, Calvin auf jeden Fall dabei, nachdem er bei Temptation Island VIP, Promi-Büßen, Promis unter Palmen und Reality Shore dabei war. Das ist seine Trash-Historie bisher. Außerdem dabei Martin von Love Island aus der, ich glaube, vergangenen Staffel.
Ich habe die Staffel nicht gesehen.
Dann dabei Micha, das war dieser Lappen aus Couple Challenge. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Lukas dabei, Temptation Island VIP, Take Me Out. Dann Mo von Love Island, habe ich auch gar nicht mehr irgendwie dran gedacht, dass dieser Mensch existiert. Dann dabei Fabio, über den ich mich mega freue. Temptation Island und Couple Challenge, der müsste dir aber schon was sagen, oder? Dieser Italiener Fabio, sagte dir was? Nee,
nein.
Gar nicht. Amadou von Love Island?
Nee.
Oh Gott. Was ist mit Max? Das war derjenige, der bei Ex on the Beach eine Schelle bekommen hat.
Sehe ich aus, als hätte ich jemals Ex on the Beach geguckt?
Nee, aber du siehst aus, als hättest du schon mal diesen Podcast gehört. Da haben wir diese Namen alle schon mal irgendwann besprochen.
Ja, aber ich vergesse die alle. Die sind für mich so irrelevant,
dass
ich die da 5 Minuten
Luca
vergessen habe.
Luca von Love Island, der ist doch wohl in deinem Leben irgendwo doch auch wichtig.
Nein, oder? Der einzige von Love Island, der irgendwie irgendwann mal in meinem Leben aufgetaucht ist, ist Yasin, der an mir vorbeigelaufen ist.
Ja, davon habe ich gehört, von Nathalie.
Ja, ich weiß.
Ja. Schön. Ihr habt aber nichts mit der Situation gemacht. Ihr habt nichts für den Podcast irgendwie Yasin angesprochen.
Ich habe halt
wirklich
nur auf das Kind geachtet, weil es so süß war. Und Nathalie so, das war doch Yasin von Love Island. Und ich erstmal so, ich habe nur auf das Kind geachtet.
Ja, dann hättet ihr hinterhergehen müssen, sagen müssen, ich bin Nathalie und Selma von Fernsehen für alle. Können wir kurz ein Interview machen? Können wir kurz nochmal über Sommerhaus sprechen und so? Aber alles nichts. Wurde nichts.
Nächstes Mal dann. Wir werden uns wieder am Gänsemarkt aufhalten und hoffentlich läuft Yasin dann wieder an uns vorbei.
Der letzte im Bunde, Pharrell von Köln 50667, Temptation Island VIP und Bachelorette Schweiz ist dabei. Das sind alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich finde, es ist ein illustres Feld. Gute Namen dabei, Calvin dabei, besser kann es nicht sein und ich habe Bock auf die Staffel. Ich habe gerade irgendwie voll Bock auf Are You The One, von daher freue ich mich und wir werden das hier natürlich auch ausgiebig besprechen in den kommenden Wochen. Ich habe Bock, das ist das Wichtigste.
Das stimmt.
Dann, jetzt dürftest du mehr kennen, wenn wir zu dem nächsten Cast kommen und zwar zu dem Cast von Skate Fever, Stars auf Rollschuhen. Mhm. Das haben wir hier im Rahmen der Screenforce Days, da warst du ja auch da, ne, vorgestellt. Mhm. Dass ja RTL 2 quasi ein Let's Dance bloß auf Rollschuhen machen wird. Moderation von Lola Weipert. 8 Teams aus jeweils 2 Promis treten in Shows gegeneinander an, die auch jeweils ein Motto haben. Und dazu kommen Challenges, in denen die KandidatInnen Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Koordination unter Beweis stellen müssen. Und wer in Summe die wenigsten Punkte hat, fliegt aus der Sendung raus. Und ich sag mal so, der Cast ist richtig geil. Deswegen, ich bin ja kein Let's Dance-Fan, aber dieses Format ist eigentlich viel geiler, weil es ein bisschen trashier ist und gleichzeitig noch viel mehr die Option bietet, dass die alle auf die Fresse fliegen. Von daher habe ich richtig Bock drauf, da mal reinzuschauen. Und der Cast ist wirklich geil. Wir gehen mal durch. Der erste ist schon mal der Hammer. Walter Waldi Lehnertz, 80 Euro Waldi aus Bares für Rares, ist hier am Start.
Wow, der Waldi?
Ja. Krass. Ja, ich dachte erstmal, DWDL hat hier den Artikel geschrieben, von Waldi bis XXX, also man wusste nicht genau, wer es ist, und man dachte erst Waldi Hartmann, was schon mal richtig geil wäre. Ja, und dann lese ich und dann ist es einfach Waldi von Baris Ferraris und ich tick irgendwie aus, weil das kann ja nicht sein. Waldi, hallo, ist voll geil. Ja, er ist auf jeden Fall am Start. Dazu noch Anna-Karina Wojcik, die Schlagersängerin und Frau von hier dem Trompeter, wie heißt er, Stefan Ross, ne?
Ja.
Außerdem dabei Gülcan Kams, auch mal wieder am Start.
Ja.
Janine Pink.
Mhm.
Tobi Wegener.
Was? Okay, der Döbi.
Der Döbi, genau. Und Thomas Rupprath, Ex-Schwimmweltmeister und ich bin das dauert mich heraus Kandidat.
Mhm.
Thorsten Legert am Start.
Oh.
Stand-up-Komikerin Janina Korn dabei. Außerdem Adriano Salvaggio aus der vergangenen Love Island-Staffel, der auch ja einige Male auch bei TV Total noch aufgetreten ist. Dann dabei André Mangold.
Okay.
Giselle Oppermann.
Mhm.
Claudia mit K von GNTM.
Mhm.
Von Ich bin das dauert mich heraus in diesem Jahr. Linda Nobat.
Okay.
Prince Charming Legende Manfred.
Okay.
Dann dabei die Ex-Bachelorette und natürlich Ex-Love Island Siegerin der Herzen Melissa Damilia.
Mhm.
Und als letzter im Bunde natürlich DSDS-Gewinner Prince Damien.
Okay, das ist schon sehr, sehr trashig. Ich dachte, das wird so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen bunter. Also, dass ja,
die Mischung, die Mischung.
Ah, es ist schon sehr trash-lastig. Also es ist schon überwiegend Trash.
Du hast Gülcan, du hast Waldi, du hast irgendwie Adriano von Love Island.
Ja, aber das musst du schon zugeben, das ist schon sehr trashig.
Das ist RTL2 so, das ist ja nicht RTL, ja, okay, das ist auch nicht ARD.
Okay, das hatte ich kurz ausgeblendet. Das ist RTL2.
Ich habe mindestens zwei Waldis gerechnet, von daher bin ich ehrlich gesagt positiv überrascht. Bin da irgendwie ein bisschen Hype drauf, diesen Cast in Action zu sehen.
Ja.
Ich bin auch angetan davon, was Schlag den Star verkündet hat. Also normalerweise habe ich das irgendwann aufgegeben, hier diese Duelle immer durchzugeben, aber ich finde, das kann man sich mal in den Kalender eintragen. Nach der Sommerpause am 17. September treten nämlich zwei Menschen gegeneinander an, was auf jeden Fall interessant werden könnte. Und zwar kommt es zum Bulli-Parade-Duell Michael Bulli-Herbig versus Rick Kavanian.
Das ist doch mal ein Duell.
Kann man sich mal anschauen, glaube ich. Das könnte spannend werden, weil es ist ja immer interessanter, finde ich, wenn sich die Leute irgendwo auch kennen untereinander oder irgendwie so eine entweder Rivalität oder eine Freundschaft haben. Finde ich irgendwie cool.
Ja.
Dann noch ganz kurz ein Hinweis, weil du das bestimmt auch in deinem Podcast irgendwann diskutieren wirst. Und zwar, der ESC findet offiziell in Großbritannien statt. Ne, müssen wir einfach ganz kurz hier durchgeben. EBU hat das offiziell jetzt bestätigt und hat aber auch gleichzeitig bekannt gegeben, dass BBC und diese UABCC, also dieser ukrainische öffentlich-rechtliche Sender, da zusammenarbeiten werden und dafür sorgen werden, dass ukrainische Elemente in die Show integriert werden sollen und die Ukraine die ganze Show über als Gewinner gefeiert werden soll. Also es ist nicht so, dass dann Großbritannien natürlich im Vordergrund steht, sondern schon die Ukraine.
Finde ich gut. Ich frage mich nur, wer dann die Moderation übernehmen wird. Wird es jemand aus Großbritannien machen oder jemand aus der Ukraine? Und wenn es jemand aus Großbritannien macht, dann bitte nicht James Corden oder so, weil das wäre dann, glaube ich, das erste Mal, dass ich den ESC nicht gucken würde.
Quatsch, ich das würdest James du trotzdem Corden schauen. Allein für deinen Podcast.
Der übrigens immer noch in den Sternen steht, also
Moment,
man weiß
ich hab mit
nicht,
den schon,
ob der umgesetzt wird.
Hä, ich habe mir das schon alles hier eingetragen. Und
du weißt ja, wir wissen ja alle, wie faul ich bin und wie impulsiv ich manchmal bin mit Entscheidungen.
Und aber du hast doch schon abstimmen lassen
Sachen.
Von deiner Community. Die hat doch schon abgestimmt und hat gesagt, wir wollen das.
Ich weiß.
Ja, die willst du doch nicht enttäuschen.
Natürlich nicht. Aber ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ich müsste vielleicht mich einmal hinsetzen und ein bisschen brainstormen. Also das wäre, glaube ich, schon so der erste Schritt, den ich machen könnte.
Ich stehe für dich natürlich immer bereit, als sowohl als Gast als auch natürlich als Brainstorming-Partner, Formatentwickler. Können wir alles zusammen machen.
Das ist biete
ich an hiermit.
Vielen Dank. Das Angebot werde ich auf jeden Fall annehmen.
Gut, dann haben wir das auch abgehakt. Die Cross-Promo für einen Podcast, den es eventuell geben wird. Ich hoffe sehr darauf, dass dieses Fernsehen für alle Universum erweitert wird durch diesen ESC-Ableger, würde ich jetzt mal sagen. Dieses Spin-Off von Fernsehen für alle. Dann gehen wir jetzt weiter zu einem anderen Spin-Off und zwar zu Better Call Saul. Selma, du bleibst aber trotzdem hier, denn wir spielen gleich unsere Premiere für dich von Wieso, Weshalb, Werbung, das lustige Werbungsquiz. Deswegen bereite dich schon mal innerlich vor und währenddessen hören wir gespannt zu, was Nathalie, Jule und ich zu der neuen Folge von Better Call Saul zu sagen haben. Viel Spaß. Und wir sind wieder da. Willkommen zurück bei dem Better Call Saul Sonderpodcast im Podcast, der Podcast im Podcast. Mit wir meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch meine zwei fantastischen Gäste. Die eine heißt Jule und ist wieder da.
Hallo.
Und die andere heißt Nathalie und ist auch wieder da.
Hallo.
Ja, gut, dass ihr wieder da seid und euch hier versammelt, um mit mir über die 10. Folge der 6. Staffel von Better Call Saul zu sprechen, namens Nippy. Wir haben ja gemutmaßt, was das bedeuten könnte, aber sind nicht so richtig, glaube ich, nah rangekommen an das, was es dann tatsächlich bedeutet hat. Nämlich, es war der Name eines imaginären Hundes, den Gene angeblich verloren hat oder die ihm entlaufen ist, diese Katze, dieser Hund. Was war, habe ich gerade gesagt? Der Hund? Hund war es, ne? Und das war sozusagen seine Eintrittskarte in die nächste Con, also in die nächste Verarsche sozusagen, die er da gefahren hat in der neuen Folge. Hattet ihr Jeff noch präsent, Jule? Also wie war es bei dir? Hast du ihn noch so vor Augen gehabt? Weil es war ja ein neuer Darsteller, ne? Es gab einen Recast. Und wie ist es dir ergangen bei dem Recast? Also hast du wieder easy reingefunden oder musst du erstmal noch irgendwie, also war es für dich eine andere Person?
Also mich hat das ultra verwirrt. Also ich habe so angefangen, die Folge zu gucken und dann habe ich diesen Typen gesehen und der hat mir einfach gar nichts gesagt. Und ich dachte mir so, ach du Scheiße, weil ich habe ja auch bei der Cosol die älteren Staffeln habe ich ja schon ein bisschen länger, dass ich die geguckt habe. Und deswegen habe ich so gar nicht die Verbindung gepeilt. Und bei dem Namen Jeff ist mir aufgefallen, hey, das kommt mir irgendwie bekannt vor oder so. Und dann habe ich nebenbei gegoogelt, um mich nochmal sicher zu gehen und dachte mir so, ah, okay, so war's. Ja, war ein bisschen schwierig.
Wie es natürlich immer ist bei Recast, ist immer schade. Ich glaube, der Darsteller war einfach nicht verfügbar. Der hat an einer anderen Serie gedreht zu dem Zeitpunkt. Aber ich finde, der neue Darsteller hat es gut gemacht, erstens, also schauspielerisch. Aber zweitens auch einen anderen Dreh diesem Charakter gegeben. Weil ne, dieser erste Jeff, der war ja super so manic. Ne, der war so total irre irgendwie so oft auf seine Art und Weise, wie er das Saul oder wie er Jimmy oder wie er Gene dann da quasi dazu gebracht hat, Better Call Saul zu sagen, seinen Erkennungssatz und quasi seine Tarnung hat auffliegen lassen. Aber der Neue, der wohnt bei seiner Mutter, der ist so ein bisschen, nicht so eigenständig, sage ich jetzt mal, und so ein bisschen mehr Muttersöhnchen eben, vom ganzen Charakter her. Deswegen fand ich ihn als Charakter schon cool und das war, finde ich, auch das, was bei der Episode so erstaunlich ist. Wie tief wir in diese Charaktere, aber wie tief wir vor allem in diese Welt so reinsinken, das hat nicht nur zu tun mit dem Fakt, dass es ja schwarz und weiß ist, sondern auch mit der Musik, auch mit der ganzen Darstellung der Sets und so weiter. Irgendwie habe ich das Gefühl, das war eine echte und irgendwie authentische Welt und das in einer Dreiviertelstunde oder in 50 Minuten dann zu machen, war cool und deswegen mochte ich die Episode auch gerne, auch wenn sie natürlich ein krasser Bruch war jetzt zur vergangenen Folge.
Ich war ehrlich gesagt ganz froh, dass jetzt mal so ein kleiner Break kam, weil die anderen Folgen waren einfach ganz schön anstrengend, auch so mental und einfach super traurig und man musste sich auf super viele Abschiede einstellen und irgendwie dadurch, dass man ja auch schon so ein bisschen was geahnt hat, wir haben ja auch darüber gemutmaßt, dass jetzt einfach viel auch über Gene kommen wird, war ich eigentlich echt zufrieden damit und auch, also ich habe ein paar Mal gelesen, dass manche Leute enttäuscht waren, dass es dann nicht gleich mit dem Auftritt von Walt und Jesse weiterging, aber damit habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gerechnet. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass wir da jetzt auch mal so ein bisschen, also so eine richtige Geschichte von Gene einfach gesehen haben, weil das, was wir bis jetzt gesehen haben, es waren ja wirklich immer nur super winzige Ausschnitte, aus denen man dann ja nicht so wirklich viel erfahren konnte.
Mir hat es auch ziemlich viel Spaß gemacht. Es war auch ein extremes Kontrastprogramm zu den anderen Folgen. Mich haben auch diese Späße, die er da macht, haben mich auch sehr stark an den Anfang von Better Call Saul. Also ich habe mich da so zurückgeführt wie in der, ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge, wo er da mit diesen Jungs diesen Unfall plant. Also so irgendwie,
ja.
Das hat mich total daran erinnert. Das hat super viel Spaß gemacht. Ja, und ich habe auch irgendwie was anderes erwartet, ehrlicherweise, von der Gene-Storyline, weil ich mir dachte, das wird bestimmt so träge und so langweilig und so traurig. Aber dann war ich dann überrascht, wie witzig das eigentlich am Ende doch war.
Ja, das hat ja auch Peter Gould gesagt, dass wir überrascht sein werden, wie lustig die letzten Folgen sind. Und hier ging es echt schon los. Also diese ganzen Interaktionen mit dem Wachmann natürlich, wie hat er quasi in jedem Gespräch so aufrechterhalten musste, dass er super viel Ahnung von Football oder was war das, Football hat wahrscheinlich. Und nicht nur das, sondern natürlich auch irgendwie das Gespräch mit dieser Store-Managerin und so weiter. Es war alles lustig und Bob Odenkirk mal wieder hier fast natürlich als einziger Darsteller so richtig aus dem Hauptcast, der richtig abgeliefert hat. Also vor allem natürlich in der Szene, ne, als er den Wachmann dann so ultimativ ablenken musste, als es fast schon zu spät war, als Jeff da irgendwie da in Ohnmacht gefallen ist kurzzeitig und da geslippt ist. Und er ihn dann nochmal mit seiner, ja, fast schon persönlichen Geschichte ja dann auch, wo sich das so ein bisschen vermischt hat, so die Story, die er da aufrechterhalten musste und irgendwie, er muss ihn ablenken, aber andererseits hat er natürlich irgendwie mit seiner echten eigenen Geschichte ihn abgelenkt. Jetzt ist natürlich auch eine Sache spannend, die du gesagt hast, Jule, dass das schon so ein Rückgriff ist auf vergangene Staffeln, weil allein die Tatsache, ne, dass er jetzt wieder eine von seinen Stunts da durchzieht, von diesen total elaborate Sachen, ne? Also das haben wir ja schon einige Male gesehen, ne? Wir erinnern uns zum Beispiel an Irene mit den Turnschuhen und so weiter. Und es hat er eher an das erinnert, ne? Und damit auch an eine Zeit, wo er noch ganz klar Jimmy McGill war. Das war für mich jetzt auch kein Saul Goodman Stunt, ehrlicherweise. Auch wenn er natürlich den Ring anzieht, aber der Ring, ne, den er ja dann auch wieder aus seiner kleinen Schachtel da holt, der ist ja eigentlich ein Symbol eher für Slip and Jimmy. Und ich habe auch eher diese Geschichte oder diese kleine Folge jetzt irgendwie so interpretiert, dass er sich gerade so wie er selber findet. Und es stand kurz zur Debatte, ist er jetzt Saul, ist er jetzt Jimmy McGill, ist er jetzt irgendwie Slip and Jimmy. Und ich habe das Ende dann vor allem auch so interpretiert. Ne, er steht da dann allein in diesem Modegeschäft und holt noch einmal so die Klamotten raus von Saul. Aber er lässt sie dann hängen. Und ich interpretiere es eher so, dass er jetzt endlich bereit ist, diese Maske komplett abzulegen. Auch sich nicht mehr so, wie wir in der ersten Folge sehen, ne, als Gene, wo er da wehmütig an seine Saul-Zeit zurückdenkt. Und das habe ich jetzt irgendwie so das Gefühl, das wollte die Folge aussagen. Saul lässt er hinter sich. Und die ganzen Szenen auch mit Carol Burnett dann, die beweisen für mich eher, dass er eher wieder in Richtung Jimmy McGill geht. Diese ganzen Gespräche mit den alten Leuten, er kommt da super gut mit denen zurecht. Und eben auch mit ihr hier. Und vielleicht war sie so, also Carol Burnetts Charakter, Marion, so der Punkt, der ihn jetzt wieder daran erinnert, was er eigentlich gut macht. Also, ne, er kann gut mit alten Leuten und er kann gut diese victimless crimes machen, ne. Also, das war ja jetzt ein Stunt irgendwie, der am Ende aber keinen wirklich wehgetan hat. Nicht so wie bei Howard, sondern letztendlich irgendwie, ja, jemanden was gebracht hat. Für ihn natürlich auch irgendwie gut war, weil er sich aus der Situation befreit hat, aber letztendlich niemanden so richtig geschadet hat.
Ja, aber auf der anderen Seite hat er dann auch relativ schnell, nachdem das alles gut abgelaufen ist, ja dann auch klar gemacht, dass es das dann aber auch sein soll. Also, dass es nicht nochmal vorkommen wird und dieser ganze Stunt einfach eine einmalige Sache ist. Und deswegen bin ich jetzt auch so ein bisschen verwirrt, weil stagniert er jetzt einfach weiterhin in seinem Dasein als Gene oder weil er jetzt doch ab und zu noch mal so ein Slip-and-Jimmy-Ding draus machen. Und dann genau bei dem Intro, das könnte man ja eigentlich auch in diese, was du gerade gesagt hast, so mit reinnehmen. Da hatte ich schon meinen ersten Herzinfarkt, weil einfach das Intro plötzlich anders war.
Ich auch. Das war so schlimm.
Was war das? Ja, ich habe mich kurz erschrocken.
Ich hatte so Angst. Ich dachte mir so, oh mein Gott, was passiert jetzt?
Ja, genau, ich auch. Ich habe so nebenbei gegessen und auf einmal ging die Musik nicht weiter, so noch früher als sonst. Und habe ich so geguckt und auf einmal war da einfach nur so ein blauer Bildschirm. Und dann steht da so Record in der Ecke. Und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, könnte man auch ein bisschen was reininterpretieren.
Ja, ich habe ja gelesen, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, dass jemand interpretiert hat, dass es eben nicht eine Aufnahmefunktion ist in dem Sinne, sondern eine Überschreiben-Funktion, ne?
Ja, ja,
bei
genau.
VCR-Tapes. Ne? Also Er hat ja in der ersten Staffel, erste Folge quasi seine alten Saul-Tapes angeschaut, dass er die jetzt überschreibt mit dieser neuen Geschichte oder mit was auch immer. Ne? Also dass das sozusagen das aussagen sollte. Und es würde ja auch zu dem passen, was ich gerade gesagt habe. Ne? Also dass er jetzt für sich irgendwie festgestellt hat, nee, ich will nicht wieder Saul sein, ich will eher wieder Jimmy sein. Und damit auch ja eigentlich ein Typ, den wir total gemocht haben, der ja ein total guter Protagonist war, der ja eigentlich nur das Gute wollte, so wirklich, und vor allem der Kip wollte. Und das bringt einen jetzt wieder zurück in die Handlung. Was man jetzt auch am Ende deuten könnte, ist, dass er nicht nur seine alte Moralvorstellung wieder haben will, sondern auch sein altes Leben mit Kim. Vielleicht wäre das jetzt ein Anschlusspunkt, wo wir dann schauen, wie es weitergeht mit dieser Omaha-Gene-Handlung.
Ja, also ich bin jetzt auf jeden Fall noch mehr verwirrt, wie es überhaupt mit dem weitergeht, weil bis jetzt hatte man ja immer noch diesen Plot mit dem Taxifahrer und eben diese Szene, wo Jean dann am Telefon ist und so sagt, ja, nee, ich kümmere mich selber drum. Aber das hat er ja jetzt getan. So, also die Story ist ja eigentlich jetzt abgeschlossen. Was macht er jetzt? Ich habe jetzt wirklich halt gar keinen Anhaltspunkt mehr.
Also ich glaube, dass Marion auf jeden Fall, Marion, so heißt ihre Figur, glaube ich,
ja.
Dass die nochmal vorkommen wird, weil die wurde ja so groß eingeführt als neuer Charakter, deswegen glaube ich, dass er noch so ein paar Szenen mit ihr haben wird.
Ja, wir wissen halt jetzt offiziell gar nichts mehr, weil wir wussten noch, ne, da gibt es doch so ein Loose End mit dieser Jean- und Taxifahrergeschichte, Jeff, aber jetzt sind wir wirklich an einem Punkt, wo wir gar nichts mehr wissen. Wir wissen noch, dass Walt und Jesse in irgendeiner Form zurückkehren. Aber ansonsten wissen wir wirklich gar nichts. Und das ist halt wirklich eigentlich entspannend, aber irgendwie auch total verwirrend, weil wir noch nie an dem Punkt waren so richtig. Vor allem in einem Prequel ist es ja total untypisch, dass man an diesem Punkt ist, weil wir wissen eigentlich, wie er Saul wurde. Wir wissen, warum er Saul wurde. Aber jetzt haben wir noch 3 Folgen. Und was passiert da jetzt genau? Also das ist total spannend. Und ich weiß nicht, was ist denn eure aktuelle Prognose dahingehend? Also ich weiß, es ist schwer, aber wir müssen ja, glaube ich, also wir stehen ja hier in der Pflicht, irgendwie den Leuten zu sagen, was jetzt passiert.
Ich weiß es nicht. Also in der neuen Folge, das war ja auch so ein geiler Moment, dass Jean dann Walter White ja auch angesprochen hat, aber halt ohne seinen Namen zu nennen. Und deswegen denke ich mir so, okay, vielleicht war das schon so ein kleines Zeichen dafür, dass es in der nächsten Folge dann tatsächlich endlich soweit ist. Aber ja, weiß ich nicht, wird dann halt ständig in der Zeit gesprungen? Wird dann, also haben wir dann irgendwie 3 Zeitlinien auf einmal oder 2?
Ich sag am Ende, die haben uns alle so gescammt und es gibt nur so irgendwelche Montagen von Walter und Jesse. Und es gibt eigentlich gar keine Szenen von denen.
Ja, oder sie werden halt immer nur in der Art und Weise in der Folge halt angesprochen. Halt immer nur so, ja, der Chemielehrer, der kam zu mir oder so. Aber sie tauchen halt nie richtig auf.
Na, was sie ja damit geschafft haben, ist, dass sie jetzt eigentlich sagen können, es war, finde ich ehrlich gesagt, relativ plump, wie sie es gemacht haben. Also einfach nur gesagt haben, was da in dieser Breaking Bad Timeline so grob passiert ist. Also sie müssen jetzt nicht mehr dieses ganz große Ding erzählen, sozusagen eigentlich. Sie können sagen, wir haben es ja schon gemacht. Für die 5 Leute, die Breaking Bad noch nicht geschaut haben, aber die Better Call Saul geschaut haben. Also für die haben wir jetzt so eine Erklärung, wie man zumindest mal diesen Chemielehrer dann irgendwann mal reinbringen könnte. Oder wer das ist, ne? Das würde dann sozusagen sofort ersichtlich werden, hoffentlich. Aber was ich halt spannend finde und was auch zu eigentlich einem Witz gerade passt, den Jule gemacht hat, dass wir Walt und Jesse gar nicht notwendigerweise sehen müssen. Also das hat Peter Gould mal so gesagt und man hat damals irgendwie gedacht, okay, was redet der da? Das ist bestimmt wieder irgendwie so ein komischer Satz, der am Ende eh was komplett anderes bedeutet. Aber er hat halt gesagt, ich habe euch gesagt, wir sehen Walt und Jesse. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass ich gesagt habe, dass Aaron und Brian zurückkehren, so nach dem Motto. Was verwirrend ist, weil wir ja wissen, dass die irgendwie gedreht haben, ne? So, also deswegen gibt es eigentlich eine super große Diskussion gerade darüber, was das bedeuten könnte und eben diese ganze Zeitdiskussion, ne? Also wir werden, und das hat Bob Odenkirk auch mehr oder weniger bestätigt, nochmal zu Jimmy zurückgehen. Wir werden natürlich auch noch mehr Saul bekommen. Und wir werden weiterhin Jean sehen. Das hat ja auch der neue Teaser gezeigt, dass wir weiterhin im Schwarz und Weiß irgendwie verbleiben. Und mein Tipp ist auch, dass wir ab jetzt in diesen letzten 3 Folgen in eine Erzählung gehen, die irgendwie parallel funktioniert und dass wir jetzt super verwirrende Zeitebenen haben. Wie würdet ihr jetzt sagen, rückblickend Nippy, wie hat die Folge euch gefallen, verglichen zu den anderen beiden Folgen, die wir schon gesehen haben?
Also mir hat sie eigentlich genauso gut gefallen. Ich weiß jetzt, ich glaube, die meisten würden so sagen, nein, auf jeden Fall die anderen beiden Folgen, aber ich finde es halt immer blöd, das zu vergleichen, weil das jetzt halt nicht so super emotional war, was ja irgendwie trotzdem für die Story an sich einfach eine wichtige Folge und gerade die Leute, die von Anfang an Better Call Saul geguckt haben, die haben ja auch wirklich lange auf so eine Folge nur über Jean gewartet. Und ja, deswegen bin ich eigentlich echt zufrieden.
Ja, ich bin auch sehr zufrieden, gerade weil das ja auch immer so angeteased worden ist, die Jean-Storyline, und man nie so genau wusste, was dort eigentlich passiert. Und deswegen fand ich es auch sehr entspannend nach diesen sehr anstrengenden und sehr emotional zerstörenden Folgen, dass es wieder so ein bisschen ruhiger abgelaufen ist und man so ein bisschen sich gefühlt hat wie so am Anfang der Serie.
Schnellfeuerrunde sozusagen. Gibt es eine Reunion in der Jean-Storyline zwischen Jimmy und Kim?
Also ich will, aber ob ich weiß, keine Ahnung.
Ich sage einfach mal ja.
Ich tendiere auch aktuell zu ja. Also irgendeine Art von Wiedersehen, ob es dann tatsächlich ein Liebes-Comeback gibt, das weiß ich nicht, aber wir werden es weiter beobachten. Wir sehen uns dann in der, oder hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir kennen den Titel, glaube ich, noch nicht, aber wir erzählen euch dann nächste Woche, wie die Folge heißt und wie sie uns gefallen hat. Dann melden wir uns wieder hier. Danke an euch beide.
Sehr gern.
Und wir gehen wieder zurück zu Selma und mir und wir spielen jetzt ein Spiel mit viel Werbung. Da sind wir wieder. Willkommen zurück in der Spielecke von Fernsehen für alle. Und nicht nur in irgendeiner Spielecke, sondern in einer, die hier ausgekleidet ist mit vielerlei Werbung, denn wir befinden uns im Spiel Wieso, Weshalb, Werbung. Wir haben es zweimal hier gespielt und es hat eigentlich allen immer sehr gut gefallen, deswegen bin ich gespannt, wie du es finden wirst. Du hast grundsätzlich schon Ahnung von Werbung oder bist du so eine, die sofort abschaltet, sobald Werbung zu sehen ist?
Tatsächlich letzter.
Aber nicht immer. Erst seit ein paar Jahren. Früher sind bestimmt so ein paar Erinnerungen irgendwie noch da aus der Werbung. Und ich weiß ja auch, wie alt wir sind, wie alt du bist. Und ich nehme das schon immer so wahr. Ich bin jetzt auch nicht der Mega-Werbungsfreak. Aber damals, da sind ja so gewisse Erinnerungen verankert, glaube ich, aus der Werbung. Und da aus dieser Ära, sage ich jetzt mal, kommen diese ganzen Werbungsclips jetzt auch, die du gleich zuordnen musst. Okay. Deswegen spielen wir jetzt dieses Spiel und wir spielen es in drei Runden. Zuerst wirst du einen Jingle erkennen müssen, also quasi einen musikalischen Cue, den ich dir gleich einspiele, den du dann erkennen musst, also welches Produkt bzw. welche Firma wirbt hier. Dann wirst du einen Slogan erraten müssen von einer Firma und dann hörst du ein Geräusch aus einer Werbung und du musst mir sagen, für welches Produkt hier wieder geworben wird, okay?
Okay.
Dann kannst du jetzt mal den ersten Jingle abfahren.
Was für eine unfassbar schöne Melodie.
Schon, ne? Und finde ich schon auch eine Erinnerung an die Werbung, oder? Das kennst du.
Ja, es ist Koppenrad und Wiese.
Wow, das kam schnell und kam richtig. Sehr gut. Weil ich hatte ein bisschen Bedenken, weil die Firma jetzt nicht so weltbekannt ist, aber der Werbespot irgendwie und diese Melodie irgendwie total bekannt ist. Aber krass, eine Tortenmanufaktur, Koppenrad und Wiese. Sehr gut, sehr richtig.
Yay.
So kann es weitergehen mit Runde Nummer 2. Und wie gesagt, hier geht es um einen Slogan, den du erraten musst. Ich gebe dir gleich das Produkt bzw. die Firma. Du musst mir sagen, wie der Werbeslogan dazu lautet, okay?
Okay.
Okay, die Firma, um die es geht, ist Fritz-Dix.
Fritz-Dix?
Ja, du weißt, was Fritz-Dix sind,
ah,
ne?
Fritz, ja, diese Bonbons.
Ja, diese Kaubonbons.
Fritz-Dix, okay.
Die heißen doch Fritz-Dix.
Ja, ich habe die immer nur Fritz genannt.
Okay.
Fritz-Dix. Fritz. Ich dachte irgendwelche...
Pommes-Fritz.
Ich habe an was ganz anderes gedacht. Fritz-Dix.
Nee, das wäre nachts bei Sport1 die Werbung. Fritz-Dix.
Boah, ich habe so viel von diesen Dingern früher gegessen, aber mir fällt dieser Slogan nicht mehr ein. Fritz.
Was ist deine Lieblingsgeschmackssorte?
Erdbeere. Das war so lange, bis ich erfahren habe, dass darin Schweinegelatine enthalten ist. Schlagartig damit aufgehört. Ich weiß es nicht mehr. Warum denke ich die ganze Zeit an der Schuh, der atmet? Das ist Georgs und hat absolut nichts mit Fritz zu tun. Aber irgendwas so irgendwas richtig Cooles war das damals. Aber es fällt mir nicht mehr ein.
Wie konsumiert man denn diese Fritz-Sticks?
Man kann sie entweder abbeißen oder so mit der Hand sich Stück für Stück irgendwie abbeißen.
Und was macht man da mit denen?
Kauen.
Genau. Und damit hat es auch zu tun, dieser Werbeslogan.
Ja, ich mach kauen. Fritz, Kau.
Okay, du weißt es nicht, ich verrat's dir.
Nee.
Wow, ist Fritz ein Kau?
Oh, ja, verdammt. Ja, die Werbung kam so oft damals.
Ja, genau, deswegen dachte ich, vielleicht ist das noch drin, aber...
Aber das ist 20 Jahre her oder so, dass ich diese Werbung zuletzt gesehen und gehört habe.
Ja, aber bei Koppenrad und Wiese ist es auch nicht so furchtbar viel.
Aber weil diese Melodie einfach, die ist einfach so, das ist so ein Klassiker, den hat man einfach immer im Kopf.
Du musst also was hören. Du bist ein, sag ich mal, auditiver Typ. Deswegen kommt jetzt in Runde 3 nochmal das Gehör zum Einsatz von dir mit einem Geräusch. Das ist nur sehr kurz, aber ich hoffe, dass es aus diesem Werbespot noch irgendwie präsent ist bei dir. Ich wette, du weißt noch, aber vielleicht kommst du auch auf das Produkt.
Hier im Supermarkt spielt sich Unglaubliches an.
Curry King.
Ja, das ging auch schnell. Ja, sehr gut. 3 Sekunden und trotzdem erkennt man das noch, ne? Obwohl es jetzt nichts mit dem Produkt an sich zu tun hat. Das ist dieser Reporter, der in diesen Markt da, also diesen Supermarkt reingeht und dann irgendwie so berichtet davon, dass alle jetzt diese Curry Kings da wollen.
Ja. Guck, das sind alles so Klassiker. Das war noch richtig gute Werbung damals. Und heute ist sie einfach nur noch ein Nervtöten.
Check24-Familie.
Oh, Alter. Allgemein alles von Check24 hasse ich wie die Pest.
Ja, vielleicht dann beim nächsten Mal die Check24-Familie irgendwie an der Stimme erkennen, wer ist die Tochter, wer ist die Mutter und so. Mal gucken, aber erstmal 2 von 3 richtig, von daher hast du dich gut geschlagen auf jeden Fall.
Dankeschön.
Sehr gut. Wenn man dich beglückwünschen will, dann kann man das bestimmt bei Instagram tun, aber auch bei Twitter. Wie heißt du da?
Da heiße ich @selmugel.
Sehr gut, dann folgt ihr mal da. Da geht's auch gerade ordentlich ab, habe ich das Gefühl. Da ist viel Freizeit anscheinend vorhanden, wo viele Tweets rausposaunt werden. Deswegen schaut doch mal vorbei. Wenn euch das gefällt, dann liked diese Tweets oder ihr liked diesen Podcast bei Apple Podcasts und bei Spotify. Beschenkt uns mit 5 Sternen, da würden wir uns sehr darüber freuen. Und vielleicht mit einer kleinen Rezension. Bei Apple Podcasts ist es möglich. Oder ihr folgt uns einfach bei Instagram, damit macht ihr uns auch froh. Aber eine Rezension ist schon nochmal so ein kleines Goodie, wofür wir auch dann durchaus nochmal sehr dankbar werden. Jetzt sage ich danke fürs Dabeisein an dich, Selma.
Danke dir, dass ich wieder dabei sein durfte.
Immer wieder gerne. Danke auch an Nathalie und Jule natürlich. In der nächsten Woche dann eventuell schon zum Are You The One Start ein bisschen was. X on the Beach läuft immer noch. Princess Charming läuft immer noch. Und natürlich auch mehr zu Better Call Saul und vielleicht irgendwas anderes, von dem wir jetzt noch gar nicht wissen, dass es existiert. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir kauen jetzt erstmal irgendwas und holen es dann in den Curry King. Bis dann. Tschüss.